Wir hatten gehofft, dass er Israel erlösen werde. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Keine Ausnahme sind diese beiden Jünger von Emmaus unter jenen, die sich ein falsches Bild von Gott und von der Erlösung machen. Und so ist es weder Gott noch sein Erlösungsplan, der enttäuscht, sondern die eigene Illusion, die falschen Erwartungen. Wie viele wollen die Güte Gottes, die Wirksamkeit ihrer eigenen Gebete, ja die Echtheit der christlichen Religion nur davon abhängig machen, dass gewisse irdische Übel beseitigt werden, beziehungsweise dass man vor ihnen verschont werde, dass gewisse zeitliche Güter erlangt oder bewahrt werden. Wäre es nun für uns, die wir am hellen Mittag des Evangeliums wandeln, keine Schande und ein Elend, wenn wir keine Glückseligkeit als die irdische kennten und keine Hoffnung als für das gegenwärtige Leben hätten? Erinnern wir uns doch daran, wenn Christus auch mehrmals blutschwitzend in Todesangst um die Hinwegnahme seines Leidenskelches gebetet hatte, so vergoss er doch unter unsäglichen Schmerzen und bitteren Tränen sein kostbarstes Blut bis zum letzten Tropfen zur Sühne der heiligsten Dreifaltigkeit und zum Heil unserer Seelen. Wie könnte also jemand Recht behalten, der denkt, ja behauptet, dass der liebenswürdigste, liebevollste und geliebte Herrgott kein Leiden wollen könne, sondern nur besorgt sein müsste um unser materielles und emotionales Wohlbefinden und uns helfen müsste in der Erreichung all unserer Ziele. In anderen Worten, diese Menschen meinen, wenn es einen guten Gott gäbe, dann gäbe es nichts Böses. Und wenn es eine Religion gäbe, eine Wahrheit, und wenn ich die praktiziere, dann muss ich doch einfach ein glücklicher, ein erfolgreicher Mensch in dieser Welt sein. Aber das, liebe Gläubige, ist nichts, was Christus uns verheißen hat. Das ist nicht das Christentum, dieses Wohlfahrtsevangelium, das ist eine Erfindung der Menschen. Und das ist eine Beleidigung Gottes und der heiligen Lehre Jesu Christi. Wir kennen diesen Menschen, der kein gutes Urteil hat. Und der aber gerade deswegen besonders von sich überzeugt ist, der keine Geduld hat. Und wir nennen diesen Menschen ein Kind, vor allem ein kleines Kind. Die wissen ganz genau, was das Richtige ist. Die wissen genau, was es zu sein hat, und zwar sofort, jetzt, genau so. Aber wie viele Menschen sind auch so, wie viele Christen sind im Angesicht Gottes so, dass sie meinen, das hätte jetzt so zu sein und wie kann das überhaupt so sein und wie kann man das zulassen und überhaupt. Das ist kein mündiges Verhalten für einen Christen, sondern es ist ein kindisches Verhalten. Nicht, wir haben gesehen, was für ein Chaos Kalvaria gewesen ist, Golgotha. Am Karfreitag. Aber das hieß nicht, dass Christus nicht Gott war. Das hieß nicht, dass er kein liebender Vater im Himmel war, im Gegenteil. Ja, Jesus Christus, er ist unsere einzige, unsere ganze Hoffnung, dass wir Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes sein und bleiben mögen in der Zeit und in der Ewigkeit. Ich bin ein gegenwärtiger und zukünftiger Erbe und Bürger des Himmels. Das ist die Freude des Christen. Der heilige Paulus schreibt ja, gleich wie in Adam alle starben, so werden auch in Christus alle zum Leben kommen. Nicht zu irgendeinem Leben, sondern, wie Christus selber sagte, zu einer Lebensfülle, nämlich zur Fülle des göttlichen Lebens, das Adam für uns alle verschleudert hatte, das in einem Taufe im Blut Jesu Christi uns wiederhergestellt wurde. Da sind wir wirklich geboren worden. Da sind wir wirklich zu Menschen geworden und zu Kindern Gottes. Ja, wie sollte der Glaube und die Freude an der Auferstehung Jesu nicht auch ein Glaube und eine Freude an unserer zukünftigen Erhöhung sein? Wiederum schreibt der heilige Paulus, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir elender als alle Menschen. Nun aber ist Christus von den Toten auferstanden, als Erstling, der entschlafte. Liebe Christen, dieses ist das hinfällige Leben voller Beschwerden. Hier ist nicht sicher, außer dass Gott uns liebt und dass uns die Gnade gibt, um alle Hindernisse zu überwinden. Hier ist nicht unser permanenter Aufenthaltsort. Hier werden wir nur eine kurze Zeit im Stand der Prüfung sein. Wir befinden uns vielmehr im Vorhof einer Wohnung, die uns ewig aufnehmen will, wo wir alle Zeit bleiben werden können und ewig und vollkommen glückselig sein werden. Jetzt, wo Jesus, der Fürst des Lebens, seinen Triumph feiert, kann ich, sein Erlöster, in mir die Hoffnung nach ewiger Vereinigung mit ihm in mir nähren. Das ist die einzige Gewähr, die ich habe, dass Gott mir alles geben wird, alle Gnade, die Christus mir verdient hat, dass ich mit Christus vereinigt sein kann. Und so kann ich getrost sein, ich kann mutig über den Tod mit all seinen Störungen und Verwüstungen hinausblicken. Warum? Weil der Auferstandene uns ein unvergängliches Leben verkündet. Warum würden sonst die heiligen Märtyrer so bereitwillig ihr Blut vergießen, wenn dieses Leben, dieses kurze, erbärmliche Leben noch so wichtig wäre? Nein, es geht um das unvergängliche Leben, die himmlische Herrlichkeit, die wir in der Person und am Leib des Auferstandenen erstrahlen sehen. Ja, welch ein Trost, welche Freude, allzeit beim Herrn nicht als Fremdlinge, sondern als Hausgenossen wohnen zu dürfen. Und wir erfahren ja auch schon hier auf Erden als Christen die überraschendste Vertraulichkeit mit dem lieben Gott. Immerhin wohnt der gekreuzigte, auferstandene, in der Herrlichkeit zur Rechten des Vaters sitzende Christus mitten unter uns im Allerheiligsten Altarsakrament. Ja, liebe Christen, unsere christliche Hoffnung gegründet sich eben nicht auf irgendwelche trügerischen Menschenworte, auf irgendwelche erfundenen Lehren, nicht auf Menschenweisheit, die, wenn sie sich auch selbst für ganz sicher eben hält und von sich selbst überzeugt ist, doch oft nur Irrtum und Torheit ist. Wie gesagt, denken wir wieder an die kleinen Kinder, nicht? Wie überzeugt die sind von sich und von ihrem Urteil. Aber es ist absurd, nicht? Es ist einfach nicht das, was dem Wohl des Kindes dient, das, was der Ordnung entspricht, die in der Familie herrscht und herrschen muss. Ja, unsere Hoffnung gegründet sich einzig auf Jesus Christus. Auf seine Lehre, auf seine Person, auf seinen Tod und auf seine Auferstehung und Verherrlichung. Und dieser Erlöser, der hat seinen Dienern keine leeren Versprechungen gemacht, wenn er uns sagte, dass er hingegangen ist oder hingeht, um seine Wohnung zu bereiten. Wenn er sagte, dass dort, wo der Meister ist, auch der Diener sein werde. Denn durch die Gnade ist doch Christi Leben unser Leben. So ist auch sein Sieg über den Tod und über die Feinde unseres Heils unser Sieg über den Tod und den bösen Feind. Sein Reich ist das unsrige, das er uns natürlich sehr teuer mit seinem Blut erkauft hat. So wollen wir hören auf diese Worte des heiligen Franz von Sales. Wie viele es Gott, dass wir den Zustand des Weges wenig betrachten und die Augen auf den gerichtet hätten, der uns führt, und auf das glückselige Land, wohin er uns führt. Warum sollte es uns von Wichtigkeit sein, ob wir durch die Wüste oder die Felder wandern, solange Gott mit uns ist und wir ins Paradies gehen? Nicht, dass die Augen, die sollen immer sozusagen auf Christus und auf den Himmel kleben. Und es soll uns völlig egal sein, wie wir dahin kommen, solange wir uns in seiner Gegenwart wissen und von ihm geführt werden. Oh, wie glücklich wären wir, sagt dieser Heilige, wenn wir nicht darauf achteten, was wir tun oder leiden, sondern nur, dass wir Gottes Willen vollbringen. Und das doch darin unsere Zufriedenheit bestimmt. Dies ist eine sehr große und vollkommene Einfachheit, seinen Geist freiwillig in Gott allein ruhen zu lassen. Der Mensch ist verbittert, verärgert und auch der Christ ist so ruhelos. Warum? Weil er versucht, seine Ruhe nicht in Gott allein zu finden, sondern im Geschaffenen. Den Frieden, nicht die Ruhe der Ordnung, die Freude, die Ruhe des Willens des menschlichen Herzens im Guten, im Geschöpf suchen, das kann natürlich nicht funktionieren. Und seinen Geist freiwillig in Gott allein ruhen zu lassen. Und das hat Christus getan und das kann auch der Christ tun, inmitten der größten Anfechtungen und Schmerzen. Hier geht es nicht um Gefühle. Hier geht es um den Willen, um das Herz, um die Seele des Menschen. Und so wollen wir viel für Gott tun, nichts ohne Liebe tun. Alles dieser Liebe weihen, so hat es die Mutter Gottes getan. Sie haben uns auch das angeschafft, bei der Hochzeit zu Kana alles zu tun, was Jesus uns sagt. Und da können wir sicherlich überzeugt sein, dass wir genauso wie Sie auch, wenn wir Anteil nehmen an der Selbstverleugnung, am Selbstopfer, am ganzen Opfer Jesu Christi an seinem Kreuz, an seiner Erniedrigung, das Glauben an seiner Auferstehung, an seiner Verherrlichung und an seiner ewigen Freude teilnehmen werden können. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.